Und bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist diese Woche Koro. Koro verkauft Nüsse, Trockenfrüchte, Getreideprodukte, die ganzen Leckereien in Großverpackungen. Das heißt, man spart da nicht nur am Kilopreis, sondern auch natürlich am Verpackungsmaterial.
Was bestellst du am liebsten bei Koro?
Ich habe tatsächlich gerade, du kannst es dir nicht vorstellen, eigentlich kriegen wir immer Wertgutscheine von Koro, aber als wir die nicht gekriegt haben, habe ich für fucking 150 Euro Nüsse und Trockenfrüchte bestellt.
Was?
Weil Lilla isst das so gerne und ich schneide ihr mal morgens trocken Mangos rein, Erdbeeren in ihr Müsli. Ich esse die Ananas gerne, die trockenen Ananas, obwohl ich normalerweise Ananas hasse. Bei Koro schmeckt sie übrigens geil. Und ich mache mir selber immer, weil ich ja so viel beruflich unterwegs bin und keinen Bock habe, auf irgendwelchen Bahnhöfen mir billigen Scheiß reinzuziehen, so große Packungen mit Nüssen, Trockenfrüchten und anderen Leckereien. Und das kann man bei Koro super gut zusammenstellen.
Wenn ihr Koro mal ausprobieren wollt, dann geht auf korodrogerie.de und mit dem Rabattcode bestefreundin bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung.
1, 2, 3, ich hab dich lieb.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fresse, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden.
Hallo. Und wir wollen heute über Junge oder Mädchen reden, also was man als Vater lieber hätte.
Du kannst ja darüber gar nicht reden, du hast nur noch eins.
Ja, aber ich habe ja eine Vorstellung, das reicht ja oftmals. Die meisten Sachen und die meisten Erlebnisse passieren eh in der Vorstellung. Wir erleben so wenig in der Realität und das meiste, das Hauptleben findet in der Vorstellung statt.
Das heißt, unsere Kinder sind eigentlich nur Matrix-Kinder, die gibt es gar nicht wirklich.
Naja, überleg mal, wie viel du dir vorstellst von deinem Leben und wie viel tatsächlich stattfindet und du davon bewusst mitkriegst.
Zurzeit habe ich das Gefühl, alles passiert nur bewusst und es bleibt wenig Raum für Vorstellungen.
Aha. Auch bei deiner Freundin horizontal?
No, vielleicht.
Ach übrigens, ne, das Ausziehen hat ja ganz gut geklappt und mir wurde ja jetzt gesagt, dass ich nicht immer morgens zum Frühstück machen auftauchen soll.
Ich hatte letztens überlegt, was hat deine Freundin nochmal gesagt zu dir? Du bist ein Störenfried? Nein, irgendwie hat sie es so speziell formuliert, dass es auch eine gewisse Abfälligkeit hatte.
Ja, ja, das hatte auf jeden Fall eine Abfälligkeit.
Weißt du noch, wie es war?
Ich habe schon wieder verdrängt. Ja, okay. Ich verdränge Negativität. Ich bin ja jeden Morgen jetzt um 6.30 Uhr, klopfe ich so einmal und dann schließe ich so die Tür auf, um dann Frühstück zu machen und so.
Ist es abgesprochen, dass du aufschließen darfst?
Nicht so ganz.
Was ist die Absprache? Du
es
klopfst?
Gibt keine Absprache. Okay. Es ist immer nur so, ach, ich wusste gar nicht, dass wir heute abgesprochen haben, dass du Frühstück machst. Und ich so, ja, ich dachte, damit du länger schlafen kannst. Ich will einfach einmal am Tag meine Tochter sehen.
Ja, ist nicht so viel verlangt, gerade wenn man so nah beieinander wohnt. Aber vielleicht würde eine Absprache
helfen.
Mit einer klaren Ansage, du darfst dem Ganzen helfen. Weil du, also für, auf mich wirkt das so, wie du, als wärst du so ein
kleiner Snitchy.
So ein Eindringling. Vor allem mit Schlüssel, ey. Wenn ich morgen dieses Geräusch, ich würde so, das ist eine richtige negative Konditionierung, wenn ich das Geräusch schon hören würde. Oh nein. Und hat denn deine Freundin nicht einen neuen Freund?
Ja, da bahnt sich was an. Jetzt gibt es auch die Diskussion, ab wann darf den Lilla sehen?
Genau, das wäre das Erste. Und das Zweite ist, ich meine, wenn du einen Schlüssel hast.
stopp mal bitte kurz zu bimsen. Ach, Lilla schläft ja damit im Schlafzimmer. Also ich glaube, Sex findet nur statt, wenn sie bei mir ist.
Okay.
Also würde ich jetzt mal stark von ausgehen, weil offiziell darf Lilla ihn ja noch nicht sehen.
Also bist du sozusagen im neuen Großelternmodus, weil wenn man seine Kinder bei den Großeltern abgibt, ja, dann wissen ja die Großeltern, die haben Sex.
Ich bin die imaginären Großeltern.
Das heißt, wenn deine Tochter bei dir ist, hat deine Freundin Sex. Okay, auch nicht schlecht.
Ex-Freundin. Du, ey, du kriegst es irgendwie nicht hin. Ne?
Nee, nee.
Wir hatten letztens auch wieder einen richtig schönen Streit. Da ging es darum, dass ich ein bisschen zu spät gesagt habe, was ich die Woche beruflich zu tun habe und dass sich der Dienst so ein bisschen wechselt. Also
das passiert ja aber wahrscheinlich sehr, sehr selten. Das ist eine Ausnahme gewesen.
Ja, gut. Es passiert mir wirklich seltener. Das war dumm, dass das passiert ist. Und dann hat sie halt so einen richtigen Ausraster gekriegt und gesagt, also ich habe gesagt, ich könnte Lilla dann dreimal nehmen, also drei Nächte nächste Woche. Und es hat sich halt alles ein bisschen verschoben. Eine Nacht hat sich verschoben. Und er hat sie so einen richtigen Ausraster gekriegt und meinte, okay, du siehst dann Lilla heute Nacht nicht. Und die anderen beiden geht das. Obwohl
überhaupt kein Nachteil darin für sie bestand. Es galt als reines Druckmittel, als reine Schikane,
ja,
um einfach mir zu zeigen, ich habe auch Macht, aber ich habe nur ein Druckmittel, nämlich die Entziehung deiner Tochter.
Mhm. Was hast du noch für ein Druckmittel?
Geld.
Oho.
Geld ist auf jeden Fall ein Druckmittel. Dann habe ich das Druckmittel, das war's.
viel Raum für Emotionalität ist da nicht. Ich habe Geld als Druckmittel, ansonsten kann ich hier nichts bieten.
Das ist ganz schön mies, ne, wenn man nur das hat. Ich habe nur das. Naja, ich habe auf jeden Fall, wurde ich sofort richtig wütend, als sie gesagt hat, hey, du darfst dann deine Tochter nicht sehen, weil ich dachte so, was machst du da?
Auf dem Rücken? Waren das auch die originalen Wörter, die sie
bei dir? Nein, sie hat gesagt, Montag siehst du Lilla nicht. Die schläft da bei mir. Ziemlich original, oder?
Ja, aber das ist, finde ich, ist noch ein bisschen was als der Satz, dann darfst du deine
Tochter
nicht sehen.
Man hätte dich so bei den Eiern, wenn ich sagen würde, Felix und Marie siehst du diese Woche nicht, weil ich das nicht möchte.
Mhm.
Also bei mir entwickeln sich da so richtige Gewaltfantasien,
ja,
und ich sehe mich dann so die Treppe hoch runtergehen aus dem hinteren Gebäude, dann vorne hoch wieder und wie dann so meine Hand durch die Tür schlägt. Also entwickeln sich ganz, ganz perverse Fantasien bei mir.
Also weil du mich gerade indirekt nicht gefragt hast, was bei mir passieren würde, wenn meine Freundin mir meine Kinder entziehen würde. Ich habe gestern einen kurzen Bericht darüber gelesen oder eine Frage, die jemand gestellt hat in einem Forum, bereut ihr es, Kinder bekommen zu haben? Und dann hat irgendeiner, der noch sehr jung zu sein scheint, geantwortet, ich frage mal direkt meine Eltern, und die Antwort war dann unter anderem,
ja,
dass sie es natürlich nicht bereuen, aber den größten Faktor, den sie nicht berechnet hatten, wie wenig Zeit man hat noch für sich selbst allein. Also, und jetzt, wo du gerade sagst, wenn meine Freundin mir androhen würde, ich nehme dir eine Woche die Kinder weg, würde ich wahrscheinlich sagen, bitte tu es nicht. Tu mir diesen großen Schmerz nicht an. Ich meine, das ist natürlich eine ganz andere Situation, als in der du bist. Aber trotzdem muss ich sagen, für mich wäre es, glaube ich, zurzeit eher ein Vergnügen.
Ja, okay. Aber es ist wie mit der Einsamkeit oder der Entscheidung, alleine zu sein. Wenn du einsam bist, hast du dich meistens nicht dafür entschieden, alleine zu sein.
Klar.
Und so ist es ja auch, dass eine fremdinduzierte Einsamkeit oder beziehungsweise ein fremdinduzierter Kontaktabbruch. Und ich finde, das ist so die letzte Tabuzone eigentlich, willkürlich zu sagen, nein, dann darfst du jetzt diesen Montag Lilla nicht sehen.
Mhm.
Und das finde ich so unfair, dass sie dann unsere Tochter in dem Fall instrumentalisiert. Und ich bin jedes Mal so dumm. Sie kriegt ja immer so Ausraster, ne? Und diese Ausraster, würde ich mal sagen, sind so richtige Impulsausraster, die dauern immer nur so 2-3 Stunden.
Ja.
Und ich bin jedes Mal so dumm, mich auf eine Diskussion in der Zeit mit ihr einzulassen, anstatt zu sagen, hey, das ist wieder ein Impulsausraster, ich lasse sie mal wieder sich beruhigen,
ja,
und nächsten Tag kommt sie eh an. Es ist jedes Mal das Gleiche. Oh. Also es ist so, als es ist wirklich wie ein kleines Kind, das sich nicht unter Kontrolle hat, und ich springe dann auch drauf an. Das ist wirklich richtig dumm von mir. Und das kann ich lernen. Also ich springe nicht mehr jedes Mal drauf an. Ich bin schon viel, viel gelassener geworden. Mhm. Ich würde sagen, jedes dritte Mal. Aber selbst jedes dritte Mal ist noch zu viel. Eigentlich darf man darauf gar nicht reagieren.
Ich meine, jetzt seid ihr in der räumlichen Trennung. Vielleicht ist es dann auch leichter, da nicht mehr drauf anzuspringen. Oder meinst du es sogar schwerer, weil die Impulsausraster noch extremer sind? Weil sie seltener vorkommen, aber dafür gezielter.
Nee. Ist eigentlich relativ gleich geblieben. Es
okay.
Ist so wie eine Autobahn. Und zur gleichen Zeit am nächsten Tag fahren gleich viele Autos vorbei.
Ich meine, man ist im Nachhinein immer schlauer, wenn man sich selber anguckt, dass man weiß, okay, ich hätte da anders reagieren müssen, aber ich kenne selber auch, dass man auf gar keinen Fall es schafft, wenn die Person einen triggert, und ich glaube, das passiert auch bei dir und deiner Ex-Freundin.
Vielleicht, gute Hypothese.
Bei meiner Freundin ist es halt auch so, ich weiß zwar, das ist jetzt nicht richtig, wenn ich jetzt hier drauf reagiere, vor allem in dieser Art und Weise, wie ich reagiere, weil wir dann in unsere Streitmuster verfallen, was sowieso zu nichts führt. Man ist im Vorfeld schlauer, man ist auch währenddessen schlauer. Ich kann mich auch von außen betrachten und sage, warum tust du das? Warum tust du das gerade an? Warum reagierst
Weil
du?
Weil ich wütend
das?
Bin.
So, und dann im Nachhinein denke ich, hättest du mal den ganzen Stress, den ich machen müssen, jetzt einfach nur abwarten müssen. Und das ist meistens das Geheimrezept.
Ja, wirklich.
Und dann weiß man im Nachhinein, okay, abwarten, sich beruhigen lassen, und dann wird auch alles gut werden.
Total. Hey, das ist so krass. Gut, aber ich kann lernen und lernen und lernen. Es gibt wirklich öfters Tage, wo ich mich frage, wie bist du in das ganze Ding reingeraten? Mhm. Also ich bin super froh und glücklich, meine Tochter zu haben. Und ich finde es nicht immer, ne? Nicht immer, aber manchmal ganz schrecklich, dass ich mit der Frau verbunden bin für mein ganzes Leben.
Ja,
also gerade in diesen hilflosen Wutsituationen Und für mich ist es auch immer, klar merke ich meine Traurigkeit, aber es deckelt, wird immer sofort gedeckelt von Wut.
Mhm.
Also es ist immer so, und Wut ist ja auch nichts Schlechtes, ne? Wut führt einen zum Aktionismus. Oftmals nicht immer zu guten Aktionismus.
Ich wollte gerade sagen.
Aber ich glaube, man darf seine Wut auch nicht als nur schädlich identifizieren. Da gibt es viele gute Sachen, die Wut haben.
Also wenn man sie vernünftig kanalisieren kann, klar.
Ja, ja, also bis jetzt bin ich einfach nur wütend, es passiert gar nichts.
Ja, ja. Ist vielleicht auch nicht gut.
Ja gut, ich mache manchmal Sport dann. Das ist vielleicht besser.
Aber gibt sich, an wem lässt du denn die Wut?
An dir.
Ja, genau, vielleicht an mir, wenn ich so laut. Dann wirst du, zu mir bist du aber dann eher passiv-aggressiv.
Ja, genau. Das hat, die Wut ist dann wieder versunken so ein bisschen. Aber
die brodelt da unten.
Genau, passiv-aggressiv.
Und die kriege ich dann ab und ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist diese Wut, von der man nicht weiß, was es ist. Es ist diese Freundinnenwut. Diese unterschwellige Freundinnenwut, die sich aufgestaut hat, die selber nicht mehr weiß, warum sie auf ihren Freund wütend war, aber sie muss trotzdem noch irgendwie ihn emotional bestrafen.
Und dann ist meine Vorstellung noch von deinem guten Leben und alles ist so harmonisch zu Hause und das macht mich dann noch mehr wütend. So, fucking Max. Okay. Junge versus Mädchen. Wenn du nur eine Sache erleben dürftest und du musst dich entscheiden, würdest du eher einen Jungen nehmen oder ein Mädchen?
Was heißt denn eine Sache erleben?
Ja, du kriegst nur ein Kind.
Ach so, ich dachte, darf nur mit einer Person, also Junge oder Mädchen, eine Sache erleben und müsste mich daran entscheiden.
Dein ganzes Leben.
Also ich dürfte nur...
Entweder kriegst du einen Jungen oder ein Mädchen. Was würdest du nehmen?
Das ist unfair, weil meine Tochter oder mein Sohn irgendwann vielleicht diesen Podcast hören könnte.
Ja, trotzdem. Wir löschen das dann, wenn sie fähig sind.
Wenn sie da im gehörfähigen Alter sind. Meine Tochter nimmt jetzt zu Hause, nur mal kleine Randanekdote, immer wenn sie das Mikrofon sieht, einen eigenen Podcast auf, der irgendwie 5 Minuten geht. Sie setzt sich dann davor das Mikrofon und erzählt 5 Minuten lang irgendeine Geschichte. Auch gar nicht so schlecht mittlerweile und hört sich das danach an und lacht sich dann selber über sich tot. Da muss ich ein bisschen an dich denken. Ich weiß, das hat sie nicht von mir. Also sie Witze machen und da Geschichten erzählen und sich dann danach krass beäumeln über sich selbst.
Du bist ein eigener Entertainer. So ist das ganze Leben. Ich glaube, wenn man sich selber nicht entertainen kann, wer soll es dann machen? Da macht sie schon was ganz Wichtiges und Richtiges.
Also diese Frage ist wirklich nicht so einfach zu beantworten und ich werde sie auch nicht mit einem klaren Junge oder Mädchen beantworten, aber ich würde nochmal ausholen wollen. Und zwar, als ich meine Tochter damals bekommen habe, ich hatte mir im Vorfeld ja keine Gedanken gemacht darüber, was ich haben will, ob ich einen Junge haben will oder ein Mädchen, mir war es eigentlich
bringt
egal.
Bringt auch nichts.
Ich war dann irgendwann so tendenziell sogar eher, wenn überhaupt, so minimal mehr Richtung Mädchen und war dann super happy, als meine Tochter geboren wurde und oder ich wusste, dass es dann ein Mädchen wird. Und das hat sich auch alles bestätigt. Und gerade als erstes Kind würde ich immer wieder aus meiner Erfahrung, ich habe ja keine anderen Erfahrungen, wieder zu einem Mädchen tendieren, weil man als Mann dann nochmal anders mit dieser ganzen Weiblichkeit, die ja jetzt ein kleines Mädchen nicht hat, aber trotzdem mit dem weiblichen Geschlecht, der emotionalen Welt, wie sich ein Mädchen in der Welt bewegt, auseinandersetzen musste. Also das hatte... Ich glaube, mit einem Junge, wie ich auch das selber erlebt habe, als Bruder, als großer Bruder, in Anführungszeichen, mit meinem Vater und meiner Mutter, so aus meiner Geschichte heraus, war unsere Jugend schon, ja, ich würde sagen, etwas roher. Also es ging immer viel um Sport, es ging immer viel um Raufen, es ging immer viel um Dinge, die Männer machen, ja, in klischeehafter Form.
Und das ist ja auch eine Form der Sozialisierung.
Natürlich, klar. Und auch meine Mutter hat dieser Form mitgelebt. Und ich habe so ein bisschen immer das Gefühl gehabt, sie hätte sich ein Mädchen gewünscht, aber hat halt 2 Jungs bekommen. Und dieser weibliche Aspekt, ich habe den selber ja nicht als Bruder erleben können und hatte auch dadurch sehr wenig damit zu tun, den habe ich dann als Vater einer Tochter nochmal ganz anders aus dieser Perspektive erleben dürfen. Also, dass man als Vater sich auch nochmal ganz anders damit auseinandersetzt. Von daher hättest du mich gefragt, als ich nur meine Tochter hatte, also nicht nur ein Kind haben würde, wäre ich beim Mädchen geblieben. Jetzt habe ich einen Sohn bekommen und ich muss sagen, dass ich sehr glücklich bin, einen Sohn zu bekommen, weil man sich wirklich nochmal ganz anders identifiziert mit dem kleinen Kerl vor sich als mit einer Tochter. Das heißt nicht...
Nur wegen dem kleinen Hautfetzen unten dran.
Nicht wegen dem Hautfetzen.
Wegen dem Schwellkörper.
Ist ja nicht die Analogie, ist ja nur weil seiner klein ist. Ist ja, aber egal. Nee, aber die Sachen, die ich mit ihm mache, sind schon nochmal anders und auch wenn ich ihn... Ich kann nicht sagen hundertprozentig, dass es charakterliche Züge sind, aber allein wie er auch... Er ist lauter, er ist anders lustiger, er hat auch so einen plumpen Humor, der...
Meinst du, das ist nicht anerzogen oder kommt das aus ihm heraus?
Das ist ja gerade, was ich meinte. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob das ein Charakterzug ist, die seine Persönlichkeit ausmacht, oder ob es auch der, ich sag mal, männliche Aspekt ist bei ihm.
Also dass es eine geschlechtliche Komponente
hat. Dass es eine geschlechtliche Sache ist. Und wenn ich das darauf runterbrechen müsste, dass ich festmachen könnte, dass es eine männliche Geschichte ist und nicht eine charakterliche Sache, dann bin ich sehr froh, noch einen Jungen bekommen zu haben. Jetzt die Frage, ich müsste mich entscheiden. Mhm. Ich muss mich entscheiden.
Darf ja. ich sagen, ich okay, folgendes Szenario. Sniper sind vor deinem Haus, Scharfschützen, und die haben auf alle Familienmitglieder die Pistole gerichtet. Einer darf überleben.
Boah, nee, das möchte ich nicht beantworten.
Ja gut, zwei dürfen überleben.
Ja gut, dann ist es klar, wer überlebt. Nein, meine Freundin und meine Kinder.
Nein. Aber wenn du nur ein erleben dürftest, ein Geschlecht, was würdest du nehmen?
Ist fast nicht zu beantworten. Es ist ungefähr so, wie wir die Frage, würdest du, wenn du dich jetzt nochmal entscheiden könntest, weil dein Kind ja nicht geplant war, lieber dich gegen das Kind entscheiden?
Das kann ich ganz klar beantworten.
Ja, das kannst du mit Nein beantworten.
Ja, ist auch wirklich so, nein. Also auch wenn ich manchmal durch die Hölle gehe oder die Hölle selber wähle vielleicht auch mit meiner Ex-Freundin, aber die Frage würde ich trotzdem mit Nein beantworten. Also viele Sachen sind ganz beschissen, aber die schönen Sachen überwiegen so sehr, dass das Leben einfach extremer geworden ist, so komisch es klingt. Ne? Man denkt ja nicht, dass das Leben extremer wird, wenn man Kinder kriegt. Bei mir ist es das.
Ja, bei mir auch.
Und deswegen auf jeden Fall.
Also ich kann mich nicht entscheiden, merke ich. Ich dachte vorher, weil es gerade auch sehr angenehm ist mit meinem Sohn, aber ich weiß, dass es jetzt auch die Phase ist in dem Alter, was er hat. Er ist jetzt 2,5, ist einfach auch ein cooles Alter für kleine Kinder. Dann hätte ich gesagt, ja, Junge, aber wenn ich jetzt nochmal so in mich reingehe, merke ich, dass ich wirklich 50-50 aufgesplittet bin, aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe. Also dass man, also vor allem auch die Konstellation, erst Mädchen, dann Junge. Man sagt ja immer, oh, der große Bruder beschützt die kleine Tochter, aber ich finde, genau so rum ist es fast für mich noch angenehmer, und ich erlebe es ja auch in dem Zusammenspiel meiner Kinder, wie die miteinander agieren, dass meine Tochter eben nicht jetzt die, das ist wieder eine charakterliche Sache ist, die extrem körperlich ist und rauft, sondern auch eher ruhig spielt und ihn dann auch in seiner Art, wie er ist, eher so der Aufgedrehte und will immer toben und will immer sich prügeln, naja, prügeln nicht, aber
raufen,
dass sie ihn so ein bisschen runterholt und ein bisschen zettelt. Und von daher beide Aspekte, und wenn man die an den Charakterzügen weiblich und männlich festmacht, will ich beide in meinem Leben haben.
Mhm.
Also ich glaube, wenn ich zwei Mädchen bekommen hätte, würde ich viel, viel stärker noch zu einem dritten Kind tendieren, einfach nur, weil ich sage, ich würde gerne wissen wollen, wie ein Junge ist. Und genauso umgekehrt, wenn ich zwei Jungs hätte, würde ich, glaube ich, auf jeden Fall auch ein drittes Kind zeugen.
Ja, ich habe mit meiner Oma letzte Woche darüber geredet, und die meinte, ganz klar war sie super enttäuscht, als sie gesehen hat, dass sie nochmal Zwillinge bekommt und dass es zwei Jungs sind. Meine Oma hatte ja schon meinen Vater, und dann sind noch die Zwillinge nachgekommen. Irische Zwillinge hat sie sogar. Also das sind Zwillinge, ne? Und zusätzlich ist der Abstand zu meinem Vater unter 13 Monate. Und dann nennt man das irische Zwillinge. Und da hat sie einfach mal drei kleine Jungs zu Hause gehabt, und sie hat sich immer Mädchen gewünscht. Darum war ich auch so ein bisschen der Sidekick, als meine Schwestern geboren wurden.
Ja, glaube ich.
Und meine ältere Schwester war sowieso das Liebling von meiner Oma, weil sie das erste Mädchen war, was sie immer selber haben wollte.
Ja.
Und wir hatten das ja schon ein paar Mal besprochen, ist nachweislich, dass der Führungsstil von Managern sich verändert, sobald sie Mädchen kriegen und Jungs. Bei Jungs wird der Führungsstil schärfer und bei Mädchen wird er weicher und teambildender und mehr fürs Team.
Mhm.
Und das ist ziemlich spannend, finde ich. Und das kann ich auch für mich feststellen, dass mich die Geburt, und da kannst du natürlich nicht genau aufs Geschlecht beziehen, weil ich keinen Jungen habe, aber dass mich ein Kind emotional aufgebrochen hat und weicher gemacht hat.
Mhm.
Also empfänglicher für ganz, ganz viele Sachen und für Erlebnisse, die vorher an mir vorbeigezogen sind. Die gab es, diese Erlebnisse, aber die sind vorher an mir unbemerkt vorbeigezogen. Es gibt ja immer alles im Leben. Und wir können uns dafür entscheiden, diese Dinge wahrzunehmen, bis zu einem gewissen Prozentsatz.
Ja.
Und deswegen ist es für mich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Hättest du mich vor der Geburt meiner Tochter gefragt, was ich lieber haben wollen würde, wäre es tatsächlich ein Junge gewesen.
Ja, ich weiß, hast du auch mal gesagt.
Ja, und das hat zwei Gründe. Einmal ist es, dass ich ja die Erlebnisse mit mir und meinem Vater immer noch rekapituliere und auch jetzt mit meinem kleinen Bruder und meinem Vater. Du hast immer einen kleinen Menschen, mit dem du alles machen kannst, mit dem du halt Sport machst. Und wenn ich meine Schwestern angucke, wie sie Sport machen mit meinem Vater und meinem Bruder, bei meinem Bruder entsteht ein Konkurrenzding, ne? Eine kompetitive Komponente. Und die ist ganz spannend. Also die kann natürlich unangenehm sein, aber die ist immer so, hey, guck mal, wie gut ich jetzt Skifahre, wetten, du kommst nicht schneller den Berg runter. So eine Sachen, das ist das ständig. Und mein Vater lässt sich noch drauf ein. Und jetzt gerade hat mein Bruder ihn im Skifahren überholt. Also er ist jetzt besser im Skifahren, schneller. Und das ist so ein spannendes, lustiges Ding, weil da wird man ja auch als alter Mann sozusagen gefordert und kommt an seine Grenzen. Und das ist lustig. Und das hast du halt mit Mädchen, findet der Sport zumindest in meiner Familie mehr auf, hey, du schaffst das, das ist gut. Und da ist dieser Wettbewerb nicht so drin.
Also das ist ja auch total verständlich, dass der Wettbewerb zwischen Vater und Sohn eher entsteht. Kann auch zwischen Vater
ich übernehme jetzt hier das Rudel.
Kann auch zwischen Vater und Tochter entstehen, aber das ist, was ich meine, die Identifikation, und das ist ja auch gut so, ist einfach größer. Und natürlich könnte man auch sagen, dieser sportliche Gedanke könnte ja auch zwischen Mutter und Tochter passieren. Also, aber vielleicht ist dann eher da ein Schminkwettbewerb.
Du Alter.
Nein, natürlich nicht.
Okay.
Und aber nochmal kurz darauf einzuhaken, du hast natürlich als Kind schon erlebt, und das ist das, was ich vorhin meinte, in deiner Lebenswelt mit Schwestern, dass, wie es ist, groß zu werden mit dem weiblichen Geschlecht und mit den Charakterzügen, die vielleicht spezifisch auch daran festzumachen sind. Und
Charakterzüge, die am weiblichen Geschlecht festzumachen sind.
Darf man das so nicht sagen?
Ich könnte mir vorstellen, dass da ein paar
dann sollen sie
Ultras auf die Barrikaden springen.
Ja, bitte.
Also es ist ganz klar, das ist sehr, sehr schwierig, die Aussage. Aber
ich lasse sie so stehen. Ich bin auch nicht woke genug, um mich damit
auseinanderzusetzen. Fahre fort.
Wie gesagt, dadurch, dass ich auch nur einen Bruder hatte und der große Bruder war, habe ich diese Lebenswelt so nicht wie du nicht erleben dürfen. Und dadurch auch nicht für mich jetzt als Vater.
Pussy Power.
Genau, als Elternteil, dass ich ja dann geworden bin, vorher gucken können, hey, was wäre denn besser? Ich habe die und die Erfahrung schon gemacht als Kind und dann auch als angehender Erwachsener mit meinen Schwestern. Ich glaube, das gibt einem nochmal ein bisschen besseren Einblick, wenn man auch nochmal rekapituliert, wie die eigenen Eltern die Kinder erzogen haben, also einen selbst und die Schwestern, dass man da auch sieht, hey, dadurch, dass das so und so gelaufen ist, kann ich für mich nochmal besser vielleicht einordnen, was ich selber in meinem Leben haben will. Also diese Möglichkeit hatte ich ja insofern nicht. Ich habe nur einmal erlebt, dass meine Mutter bei meiner ersten Freundin auf einmal komplett aufgebrochen ist und sie dann gefragt hat, hey, ja, und wenn du Spülung brauchst, dann habe ich das da und da, und wenn du Creme brauchst, dann dachte ich so, wow, so kenne ich meine Mutter gar nicht, dass sie sich auf einmal um solche Sachen Gedanken macht. Bei uns war das immer völlig egal, aber so dieses klischeehafte Aspekt, du mach dir die Haare schön als Beispiel, war ja bei uns nicht wichtig. Und ich glaube, das sind nochmal andere Sachen, die vor allem auch zwischen Mutter und Tochter passieren können.
Klar, und vielleicht auch ein Austausch. Ich habe meine Mutter letztens gefragt, mit wem sie am meisten über ihre eigene Sexualität von den Kindern redet, ne? Zum Glück mit keinem so häufig, aber wenn, dann ist es meine älteste Schwester. Und ich glaube, das ist auch eine geschlechtliche Komponente. Und es gab noch eine zweite Sache, warum ich gesagt habe, ich hätte doch lieber einen Jungen bekommen. Und zwar wollte ich mir später keine Sorgen machen müssen. Also diese Komponente, an welche Männer gerät sie, und wie verletzen sie sie emotional, und hat sie genug mitbekommen, um für sich zu unterscheiden, was ihr gut tut und was ihr nicht gut tut. Also diese Komponente, da dachte ich mir, oh, das ist so ein riesen Sorgenpaket. Und komischerweise, wenn ich darauf gucke, ganz individuell, habe ich mir beim Jungen gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Obwohl ich gestern wieder was in einem Restaurant erlebt habe, wo ich dachte so, vielleicht haben manche Frauen durch die Sozialisierung, die sie erfahren haben, viel bessere Mechanismen an die Hand bekommen, um mit ihrer Emotionalität umzugehen. Ne? Und dann ist so ein harter Schlag, den wir Männer als, oh Gott, das muss einen zerreißen, als harten Schlag wahrnehmen, so 2-3 Tage ein Downer, aber dann geht er auch wieder. Also war ein richtig treffendes Beispiel. Ich war in einem Restaurant.
Und hast Schluss gemacht mit irgendeiner Affäre, oder?
Genau, und ich habe Schluss gemacht mit einer Affäre. Nein, ich war mit meiner Tochter im Restaurant, und am Nachbartisch war dann so ein typischer bester Freund, der so eine Atmosphäre kreiert und mit einer minimal zu hübschen Begleitung da war. Aber man hat so richtig gemerkt, dass sie traurig war und dass er da seine Portion Körperlichkeit abbekommt. Und
Tröster.
Sie hat dann so angefangen zu weinen, und er so, komm mal her.
Saßen sie nebeneinander oder gegenüber?
Gegenüber. Und dann ist er kurz rüber, hat sie in den Arm genommen, und dann hat sie so richtig eine Minute geweint.
So richtig schluchzend.
Ja, das Leben ist so schrecklich.
Da ist die Körperlichkeit, die man sich dann wünscht. Ich kann mich da gut reinfühlen.
Und
endlich. Vielleicht hat er auch ein bisschen Brust spüren dürfen.
Genau, er hat sie auf jeden Fall so festgepackt und dann seine Hände so an die Brustspitzen, an die Seiten.
Ja, ich kann mich da voll reinfühlen.
Nach einer Minute hat sie dann aufgehört. Und dann meinte er so, ja, ich kann auch noch ein bisschen hier bleiben und wir können kuscheln, dann kannst du dich ein bisschen beruhigen.
Meinst du, er hat während dieses Tröstakts
einen Ständer gekriegt?
Einen Ständer bekommen.
Ja. Hat er, ne? Er hat so richtig gemerkt, wie die Tränen runterfließen an ihrer Wange und über ihre Brust hin zur Ponani und die sorgen für das natürliche Gleitmittel.
Die Tränen sind das natürliche Gleitmittel.
Deine Tränen machen meinen Lachs hart.
Oh. Deine Tränen machen nicht nur deine Ponani weich, sondern meinen Lachs hart.
Und
das ist ein neuer Buch.
Deine Tränen sind mein Aphrodisiakum. Und dann meinte sie so, als er gesagt hat, ja, ich kann hier auch noch sitzen bleiben und wir kuscheln ein bisschen. Nee, nee, ist schon okay, ich habe mich wieder beruhigt. Und er so, wirklich? Und du hast so richtig in dem wirklich gemerkt, so, geh rüber, du alter Perverser. Fick jemand anderen. Und dann hat er sich erstmal ein Bier bestellt und ich habe innerlich so gefeiert, als ich das so aus dem Augenwinkel beobachtet habe. Es war sehr, sehr lustig.
Ich glaube, weißt du, warum sie wahrscheinlich geweint hat? Weil gerade ihr 1,90 Klischee braungebrannter Macker mit ihr Schluss gemacht hat.
Ja, und sie wieder zurückgeht.
Wahrscheinlich, genau.
Weil sie indifferent konditioniert ist schon von dem. Okay, ich würde gerne noch eine Hörermail beantworten, die passt ganz gut zum Thema, aber davor der Hinweis, dass ihr uns abonnieren könnt auf Spotify, auch da kann man abonnieren, auf iTunes und da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, da freuen wir uns immer sehr. Und dieser und überall, wo es Podcasts gibt natürlich, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Es wird auch bald das Auf-die-Ohren-Podcast-Festival geben, also findet jetzt schon mal eine gute und sichere Herberge, falls ihr Kinder habt, für eure Kinder am 27.06. auf der Insel in Werder. Tickets gibt es auf bestefreundinnen.de und jetzt die Hörermail. Und sie kommt von Rob und Rob hat uns geschrieben an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Er meint, er hat keine Kinder, hört aber beide Podcasts und weiß selber nicht warum. Und jetzt hat er eine Frage und die passt irgendwie ganz gut in das Themenfeld heute. Wie würdet ihr reagieren, wenn eure Töchter mit einem Pickup-Artist nach Hause kommen würden? Oder anders gesagt, ein richtiges Arschloch.
Ist das das Gleiche?
Nee, ich glaube nicht, dass das Gleiche ist. Aber es geht, ich glaube, bei Pickup-Artists vornehmlich darum, eine Frau in die Horizontale zu bekommen beziehungsweise zu erobern.
Ja.
Das ist ja Pickup-Artist. Also ja.
Gibt er sich zu erkennen an der Tür?
Also hallo, ich bin ein Pickup-Artist. Ja,
erkenne ich den dann sofort als solchen? Also ich glaube nicht, oder?
Ich denke nicht, aber dir werden vielleicht aus deiner eigenen Pickup-Historie, die nicht vorhanden ist.
Also wenn da ein Arschloch steht, da bin ich mir weitaus sicherer.
Okay, machen wir es mal so. Du merkst sofort, das ist ein richtiger Wichser.
Ja, okay, danke. Das ist einfacher. Komischerweise habe ich mir letztens darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, ich würde nicht so viel machen. Also natürlich hatte ich, bevor ich mir meine Tochter geboren wurde, gedacht, ja, ich muss auf jeden Fall da der harte Vater und Mann sein, der jeden erstmal durch der Türsteher unseres Hauses sein wird. Hier, du kommst ja nicht rein. Aber ich habe letztens eine Serie gesehen und am Ende hat der Vater der Tochter ihren Freund, die noch nicht in irgendeiner Form zusammengekommen war, noch ermutigt, sich wieder bei ihr zu melden, weil er dachte, das sei ein guter Match. Und was diese Situation jetzt für mich ausgesagt hat, war eigentlich, dass sich Väter, glaube ich, so wenig wie möglich einmischen sollten und auch eine Tochter und auch meine Tochter ihre Erfahrungen selbst machen sollte. Natürlich, wenn da so ein Typ steht, der mir einfach, zum Beispiel, der sieht scheiße aus und stinkt, sage ich mal, dann kommt der bei mir nicht ins Haus. Fertig.
Du stinkst.
Als Beispiel, ja. Aber wenn es irgendein ungepflegter Typ ist, wo ich sage, nee, so, oder
eine bestimmte politische
Einstellung. Oder genau, oder ich merke in einem kurzen Gespräch, der hat vielleicht eine politische Einstellung, die mir nicht ganz passen könnte, dann würde ich in erster Linie sagen, hey, du bist hier nicht willkommen, da würde ich natürlich einen Konflikt mit meiner Tochter.
Weißt du, was das heißt? Weißt du, was das heißt? Das heißt nicht willkommen.
Ich zieh aus.
Das war übrigens ein Zitat aus dem Film American History X, als er seine Brust zeigt und da das Riesenhakenkreuz ist.
Ah, okay. Ah, du meinst, hast schon die richtige politische Gesinnung herausgefiltert, die ich damit meinte. Naja, und.
Ja, was würdest du machen, wenn deine Tochter jemanden nach Hause bringt, der rechtes Gedankengut hat? Und ich meine, in einem bestimmten Alter ist man da, glaube ich, für empfänglicher als später. Und glaubst du, du hättest deine Tochter genügend politisch geprägt oder?
Also, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also, wenn, dann müsste ich ja vor allem enttäuscht von mir selbst sein, weil ich irgendwie in meiner Erziehung versäumt habe, ihr Werte zu vermitteln, die in eine gewisse Richtung gehen, wo wir, glaube ich, als Familie und auch in unserem Alltag uns so bewegen, dass das eigentlich nicht passieren dürfte. Also wenn wir jetzt wirklich von so einer History-Ex-Geschichte sprechen, dann, wenn er auf einmal sein Hemd aufknüpft oder an Weihnachten am Tisch sitzt und man oben so den Haken sieht, dann denke ich so, würde ich schon sagen, was ist hier passiert? Also ich glaube nicht. Aber auch da würde ich dahin tendieren wollen, dass meine Tochter, und das ist eine Sache, die ich vorher nicht gedacht hätte, eigentlich die Erfahrung selbst machen muss, dass egal was es für ein Typ ist, ob das ein Arschloch ist oder nicht, ich glaube, ich würde eher dahin gehen, dass in Gesprächen danach ich versuchen würde, sie zu bekräftigen, wenn der sie zum Beispiel scheiße behandelt. Dass ich
hey, sage, diese Geschlechtskrankheiten, die der Typ, der da übermittelt hat, das ist nicht gut für dich.
Nee, aber dass ich versuchen würde, mit ihr zu sprechen darüber, dass sie auf sich Acht geben muss und gut Sorge tragen soll dafür, was ihr gut tut. Und wenn der Typ ihr nicht gut tut, dann muss sie für sich die Konsequenzen ziehen. Ich habe das damals erlebt, dass meine Tochter sich in meine Beziehung, wo ich der Meinung war, die tut mir total gut, und sie der Meinung war, die zerstört mich, sich extrem eingemischt hat.
Deine Mutter.
Meine Mutter, ja. Und das hat dazu geführt, dass ich noch mehr mit dieser Person zusammen sein wollte.
Ja, klar. Also
in gewisser Form
die
weiß
verbotene
ich,
Frucht.
Ja, in gewisser Form weiß ich, glaube ich, auch, dass man als Eltern viel mehr Schaden anrichten kann, wenn man es eigentlich nur gut meint. Und von daher würde ich hoffen, erstmal, wenn so ein Arschloch gar nicht vor unserer Tür steht und im Pickup hat, das würde ich, glaube ich, nicht erkennen. Ich glaube, den würde ich sogar mit offenen Armen empfangen. Weil der
hat sein Handwerkszeug so gut gelernt, dass er auch weiß, wie er die Schwiegereltern abholen muss.
Er weiß, okay, hier ist der Vater.
Also ich erinnere mich aus meiner Vergangenheit noch gut an Situationen, wo ich bei Frauen übernachtet habe oder bei Mädchen. Also wir waren nicht so alt, 16, 17, 18, 19, 20. Ich glaube, mit 22 sind die meisten dann, die ich gedatet habe, zumindest ausgezogen. Es gab manchmal die Situation, dass man halt übernachtet hat und dann morgens das erste Mal den Eltern begegnet ist. Ja.
In Boxershorts und oberkörperfrei?
Ich habe mir schon wieder was angezogen. Nee, ich war einfach nackt und habe nach dem Handtuch gefragt. Genau. Habt ihr ein Handtuch für mich?
Taschentücher. Wir haben da oben so eine Sauerei gemacht. Haben Sie vielleicht Taschentücher?
Ist ein bisschen ausgeartet da oben mit deiner Tochter. Hast du vielleicht mal eine Küchenrolle? Weil Taschentücher...
Bring ich sie nicht mehr.
Nee, genau. Und das war jedes Mal so ein Gefühl von, du hast meine Tochter gebimst. Du bist hier nicht willkommen. Und natürlich wäre, glaube ich, ein Part bei mir auch dieses Gefühl, ey, Arschlöcher bumsen meine Tochter nicht. Aber am Ende sehe ich es genau wie du. Ich habe das Gefühl, dass sie so viel vermittelt bekommen hat, dass sie darauf gar nicht so oft reinfällt. Und wenn sie das Gefühl hat, dass sie diese Erfahrung immer und immer wieder machen muss, dann hat das vielleicht auch was für sich. Also es gibt ja Frauen, die geraten immer wieder an komische Typen, an bindungsängstliche Typen zum Beispiel. Und da muss man sich fragen, sind die Frauen vielleicht selber nicht bindungsvermeidend, dass sie immer wieder sich so einen Typen suchen, der bindungsängstlich ist, wo sie selber gar keine Bindung eingehen müssen. Und da ist dann eine Sache verborgen, die die Tochter wahrscheinlich selber herausfinden muss. Aber es sagt sich vielleicht auch leichter jetzt in der Theorie als später in der Praxis. Weil eine andere Fantasie ist von mir, den so am Nacken zu nehmen, ich habe ja früher gerungen, und dann den so ranzuziehen und ins Ohr zu flüstern, du, wenn es dir lieb ist, auf deinen zwei Beinen zu gehen, dann mach lieber alles ordentlich hier, mein Freund. So Kniescheiben sind schnell rausgesprungen.
Aber was hast du ihm gesagt?
Nix, wir sind nur beste Freunde. Beste Freundinnen. Robert, wir hoffen, das beantwortet deine Frage. Und vielleicht fragst du aus der Perspektive eines Pickup-Artists. Aber das Schöne ist, Robert, du bist schon zu alt, wenn du den Angriff auf unsere Töchter starten könntest.
Vielleicht, ja.
Also, wenn ihr ein Thema habt oder eine Frage, schreibt uns gerne an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunden.
Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
Das waren Beste Vaterfreunden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.